Es ist zumindest ungewöhnlich, dass man zunächst mal nicht versucht, einen Kompromiss zu finden, sondern dass man sehr schnell mit einem Arbeitskampf droht. Aber dieses Säbelrasseln hat natürlich auch was damit zu tun, dass die GDL sich frühzeitig positionieren möchte, um zu zeigen, dass sie einen Abschluss herausholen möchte, der möglicherweise noch über dem liegt, den die Eisenbahnergewerkschaft, die EVG, durchgesetzt hat, wenn man so will. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer innergewerkschaftlichen Konkurrenz und da könnte es leicht zu einem Überbietungswettbewerb kommen.
Das heißt, die EVG hat die GDL unter Druck gesetzt.
Wenn man das so will, da die um die gleichen Gruppen konkurrieren und so ein stiller Vorwurf der Lokführergewerkschaft in Richtung EVG immer gewesen ist, ihr setzt nicht genug durch. Und jetzt hat es aber einen erheblichen Abschluss gegeben. Den muss man jetzt erstmal realisieren für die kleine Lokführergewerkschaft, die natürlich strukturelle Macht hat, weil wenn die Lokführer streiken, fahren die Züge nicht. Das heißt, es gibt ein erhebliches Macht- und Drohpotenzial und das setzen sie von Anfang an jetzt in diesen Verhandlungen ein.
Sie haben es schon angesprochen, die GDL will mehr Geld als die EVG raushandeln. Die GDL will aber vor allem auch die Arbeitszeit verkürzen, nämlich von 38 auf 35 Stunden pro Woche. Schon jetzt hat die Bahn einen Personalengpass bei Lokführern und beim Stellwerkspersonal zum Beispiel. Kann die Bahn auf diese Forderung überhaupt eingehen?
Naja, das hat zwei Seiten. Die Arbeitszeitverkürzung wird wieder zu einem großen Thema. Auch die IG Metall hat sich beispielsweise in Richtung 4-Tage-Woche bewegt, 32 Stunden. Und wenn Sie jetzt gewissermaßen im öffentlichen Dienst, bei der Eisenbahn und so weiter die Arbeitsbedingungen deutlich schlechter haben als in konkurrierenden Wirtschaftszweigen, dann ist es natürlich so, dass der Aderlass immer größer wird. Dann werden Sie immer größere Schwierigkeiten haben, auch neue Lokführer zu finden, beispielsweise, oder Personal bei der Bahn zu finden. Das ist ja jetzt schon schwierig, eben weil die Arbeitsbedingungen schwierig sind, weil die Entlohnungsbedingungen nicht gut sind. Und von daher denke ich, wenn man die Arbeitsbedingungen verbessert, wenn man die Arbeitszeit verkürzt, gibt es natürlich auch erhebliche Anreize, nicht? Wir können das in der Gastronomie sehen. Wenn Sie den Eindruck haben, kein Wochenende frei, dann überlegen Sie sich, ob Sie da weiterarbeiten wollen. Und unter den jetzigen Arbeitsmarktbedingungen finden Sie attraktivere Alternativen. Und das könnte der Bahn auch drohen. Ich würde aber hinzufügen, die Forderungen der GDL sind auch daran zu prüfen, inwieweit sie gewissermaßen die Bahn als Unternehmen mit im Auge hat. Da liegt ja unheimlich viel im Argen. Und eigentlich müsste man sich auch den Kopf zerbrechen, was sich da verändern muss, um das mal hinzuzufügen. Es mag ja Unmut über Streiks geben und darüber, dass Züge nicht fahren. Aber ich muss sagen, von meinen letzten 30 Zugfahrten bin ich 29 Mal zu spät gekommen. Und das lag niemals daran, dass gestreikt wurde, sonst lag immer daran, dass Züge nicht funktioniert haben, dass Loks ausgefallen sind, dass wir mitten auf der Strecke stehen geblieben sind. Das heißt, das ganze Streckennetz ist marode, es fehlen Innovationen und neue Züge und so weiter. Und da finde ich, macht sich die GDL zu wenig an Kopf. Ja, da müsste eigentlich mehr kommen.
Die kommenden Tarifverhandlungen werden voraussichtlich auch die letzten sein für GDL-Chef Klaus Weselski. Kann es auch sein, dass der sich nochmal mit einem großen Knall verabschieden will, sprich mit viel Aufmerksamkeit und einem möglichst hohen Tarifabschluss?
Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber natürlich geht man als Gewerkschaftsvorsitzender ungerne mit einer Niederlage in Tarifverhandlungen. Also sicherlich spielt das auch eine Rolle, aber ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist schon, dass bei den Gruppen, die die Lokführergewerkschaft vertritt, natürlich auch ein erheblicher Nachholbedarf ist. Es gibt Inflation. Im Grunde hat keine der DGB-Gewerkschaften trotz der relativ hohen Abschlüsse einen Ausgleich für die Teuerung durchgesetzt. Das muss man sehen. Das ist der Unterschied etwa zu den österreichischen Gewerkschaften, die übrigens ohne große Arbeitskämpfe Tarifabschlüsse oberhalb der Inflationsrate durchgesetzt haben. Und da kommen auch immer die Signale etwa von Barbara Theiber, der Chefin der Gewerkschaft der Privatangestellten aus Österreich, die sagen, bitteschön, Gewerkschaften in Deutschland, schließt nicht zu niedrig ab, weil sonst geraten wir unter Druck. Das heißt, das Ganze hat auch eine europäische Dimension. Und wenn man es von dieser Warte aus sieht, dann geht es natürlich nicht um persönliche Eitelkeiten, sondern es geht schon darum, zunächst mal für die Beschäftigten einen Ausgleich für hohe Preise, für Inflation und so weiter zu finden. Und das geht gerade bei den kleinen Portemonnaies, die die Lokführergewerkschaft ja auch mitvertritt. Da geht das gehörig ins Geld. Und ich glaube, da ist die Haupttriebkraft auch für diesen Arbeitskampf.
Wie hart, glauben Sie, wird der Arbeitskampf Ihrer Meinung nach werden? Also vor allem auch, worauf müssen sich Bahnreisende zum Beispiel mit Blick auf die Weihnachtsferien einstellen?
Also ich bin ziemlich sicher, dass die GDL ihre Macht in die Schale werfen wird, in die Waagschale. Und das wird bedeuten, dass es dann natürlich auch zu Arbeitskämpfen, Streiks, Zugausfällen kommen wird. Das muss man klar in Rechnung stellen. Und das ist auch ein legitimes Recht, das eine Gewerkschaft hat. Streikrecht ist ein Grundrecht. Und es ist ja auch bei den letzten Streiks, etwa bei dem großen Verkehrsstreik, dem 24-stündigen im Frühjahr diesen Jahres, den die EVG mitgetragen hat, eher so gewesen, dass doch relativ große Gruppen der Bevölkerung, auch der Bahnkunden, schon Verständnis dafür hatten, weil man doch sieht, dass Lohngehaltsforderungen, auch Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung legitim sind in der Branche.
Es gab aber auch Umfragen, in denen sich eine große Mehrheit dafür ausgesprochen hat, das Streikrecht bei kritischen Infrastrukturen wie der Bahn einzuschränken, weil am Ende natürlich Millionen Menschen darunter leiden, wenn die Züge nicht fahren. Vor dem Hintergrund ist die konfrontative Haltung der GDL langfristig dann nicht doch auch eine gefährliche Taktik?
Na, die Umfragen muss man sich genauer anschauen, natürlich. Ja, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Fragen gestellt werden. Aber am Streikrecht anzusetzen und mit Einschränkungen des Streikrechts zu drohen, ist eine gefährliche Sache. Das Streikrecht ist ein in der Verfassung, im Grundgesetz verbrieftes Recht. Wenn man das in Frage stellt, Koalitionsrecht, das Einzige, was die Arbeitnehmenden, diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, haben, ist ein kollektives Verweigerungsrecht, also das Recht, nicht zu arbeiten und damit Forderungen durchzusetzen. Einzeln können sie das in der Regel nicht. Und wenn man da rangeht, also mit dem Blick auf Daseinsvorsorge beispielsweise, da fangen sie bei der Bahn an und dann sind sie vom Klinikpersonal bis gewissermaßen dann schon in industrienahen Bereichen. Da könnte man immer argumentieren, das brauchen wir alles, unverzichtbar und so weiter. Ja, wenn Sie bei einem Zulieferer streiken, der wichtige Teile produziert für die Autoproduktion, dann steht die gesamte Autoproduktion still, nicht? Also ich wäre da sehr vorsichtig, würde das auch empfehlen, sehr vorsichtig zu sein. Und es ist einfach so, dass wenn die GDL das praktiziert, sie natürlich auch um öffentliche Meinung kämpfen muss. Das heißt, sie muss ihre Argumente vortragen und muss dafür sorgen, dass diese Argumente ankommen. Das wird ein schwieriger Akt, aber es ist nicht völlig unmöglich.
Sagt Klaus Dörre, Gewerkschaftsforscher an der Universität Jena. Herr Dörre, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.